Ich liebe meinen Garten. Hier schreibe ich gerade in der Lieblichkeit eines Spätnachmittags, immer wieder unterbrochen von den Mücken und der Versuchung, all die Pracht des jungen Grüns zu bestaunen, auf das vor einer halben Stunde ein kühler Regenschauer niedergegangen ist. Zwei Eulen sitzen in meiner Nähe und führen eine lange Unterhaltung, die ich genauso genieße, wie wenn Nachtigallen schlagen. Herr Eule sagt, huhu, und sie antwortet von ihrem Baum ein wenig weiter weg, huhu, in schöner Harmonie und Ergänzung dessen, was ihr Gebieter bemerkt hat, so wie es einer wohlgeratenen deutschen Frau Eule geziemt. Sie sagen mit solchem Nachdruck immer wieder dasselbe, dass ich vermute, es muss irgendeine Bosheit über mich sein. Aber ich lasse mich durch Eulensarkasmus nicht vertreiben. Das hier ist eher eine Wildnis als ein Garten. Seit 25 Jahren hat niemand in dem Haus gelebt, geschweige denn im Garten. Und es ist doch solch ein bezauberndes Landgut, dass die Menschen, die hier hätten leben können und stattdessen bewusst die Schrecken einer Stadtwohnung vorgezogen haben, wohl jener Überzahl von augen- und ohrenlosen Wesen angehört haben müssen, aus denen die Welt offenbar hauptsächlich besteht. Nasenlos obendrein, obwohl das nicht nett klingt. Mein Frühlingsglück jedenfalls verdanke ich größtenteils dem Geruch von nasser Erde und jungem Grün. Ich bin immer glücklich, im Freien versteht sich, denn drinnen sind die Dienstboten und die Möbel, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Und mein Frühlingsglück ähnelt nicht meinem Sommer- oder Herbstglück, ist auch nicht stärker. Im letzten Winter gab es sogar Tage, wo ich trotz meines Alters und meiner Kinder vor lauter Freude im frostigen Garten tanzte. Natürlich hinter einem Busch, denn ich weiß, was ich gehört. Es sind so viele Vogelkirschen um mich herum. Große Bäume. Ihre Äste streifen das Gras. Und sie stehen eben jetzt in vollem Schmuck ihrer weißen Blüten und ihres zartesten Grüns, dass der Garten aussieht wie bei einer Hochzeitsfeier. Ich habe noch nie solche Unmengen von Vogelkirschen gesehen. Sie scheinen überall zu sein. Selbst hinter dem Flüsschen, das im Osten an den Garten grenzt. Und mitten im Kornfeld da drüben steht ein riesiger Baum. Ein Bild der Anmut und Pracht gegen das kühle Blau des Frühlingshimmels. Mein Garten ist umgeben von Getreidefeldern und Wiesen. Dahinter erstrecken sich weite Flächen sandiger Heide- und Kiefernwälder. Und wo die Wälder aufhören, setzt die kahle Heide wieder ein. Die Wälder sind schön in ihrer hochragenden, luftigen Weite mit den rötlichen Stämmen. Ganz oben die Kronen sanftesten Graugrüns und am Boden ein leuchtend grüner Heidelbeerteppich und ringsum atemlose Stille. Und die kahlen Heideflächen sind auch schön, denn man kann über sie hinweg beinahe in die Ewigkeit schauen, und zu ihnen hinauszuwandern mit dem Blick auf die untergehende Sonne ist, als spazierte man in Gottes Gegenwart hinein. Mitten in dieser Ebene liegt die Oase von Vogelkirschen und Grün, wo ich meine glücklichen Tage verlebe. Und mitten in der Oase steht das graue Steinhaus mit seinen vielen Giebeln, wo ich nur zögernd meine Nächte verbringe. Das Haus ist uralt und ein paar Mal erweitert worden. Es war vor dem Dreißigjährigen Krieg ein Kloster, und die gewölbte Kapelle mit dem Backsteinboden, von den Knien frommer Bauern ganz abgescheuert, wird jetzt als Halle benutzt. Gustav Adolf II. Und seine Schweden sind mehr als einmal vorbeigezogen, was gebührend vermerkt und noch heute im Archiv aufbewahrt wird, denn wir befinden uns auf dem damaligen Hauptweg zwischen Schweden und dem unglücklichen Brandenburg. Der Löwe des Nordens war zweifellos ein ehrenwerter Mann und handelte ganz nach seinen Überzeugungen, aber er muss die friedlichen Nonnen, die ihrerseits nicht ohne eigene Überzeugungen waren, schrecklich aus dem Gleichgewicht gebracht haben, als er sie auf die weite leere Ebene hinausjagte und sie so zwang, aufs Jämmerlichste eine neue Existenz zu suchen, die dieses stille Leben hier ersetzen musste. Von fast allen Fenstern des Hauses kann ich ungestört von irgendwelchen Hügeln über die Ebene hinweg direkt bis zur blauen Linie des fernen Waldes schauen. Auf der Westseite ohne Einhalt bis zur untergehenden Sonne, eine einzige grün wogende Fläche, die sich scharf gegen den Sonnenuntergang abhebt. Ich liebe diesen Westflügel mehr als die anderen und habe mir mein Schlafzimmer auf dieser Seite des Hauses ausgewählt, damit selbst die Zeit des Haarbürstens nicht gänzlich verloren sei. Und die Kammerjungfer, die sich dem Bürsten widmet, hat es gelernt, dieser Aufgabe nachzukommen, während die Herrin am offenen Fenster in einem Sessel zurückgelehnt sitzt. Und sie weiß, dass sie diese süß-feierliche Stunde nicht mit Geplapper entweihen darf. Dieses Mädchen grämt sich wegen meiner Gewohnheit, beinahe nur noch im Garten zu leben, und seit sie bei mir ist, werden all ihre Vorstellungen, wie das Leben einer deutschen Dame von Stand sein sollte, täglich auf eine harte Probe gestellt. Die Leute in der Nachbarschaft halten mich natürlich, um es so freundlich wie möglich auszudrücken, für äußerst exzentrisch. Denn es hat sich herumgesprochen, dass ich den Tag mit einem Buch im Freien verbringe und kein Sterblicher mich je hat nähen oder kochen sehen. Aber warum sollte ich kochen, wenn man eine Köchin bekommen kann? Und was das Nähen betrifft, die Mädchen säumen die Bettlaken besser und schneller, als ich es je könnte. Und alle Stickerei aus Modegründen ist eine Erfindung des Teufels, um die Törichten davon abzuhalten, sich der Weisheit zu widmen. Wir waren schon 5 Jahre verheiratet, als uns der Gedanke kam, wir könnten dieses Gut durch unser Dortleben sinnvoll nutzen. Jene 5 Jahre lebten wir in einer Stadtwohnung. Und in dieser endlos langen Zeit war ich völlig niedergedrückt und völlig gesund, was mich von der hässlichen Vorstellung befreit, die mich zuweilen geplagt hat. Mein Glück hier gehe weniger auf den Garten zurück als auf eine gute Verdauung. Während wir unser Leben also dort vergeudeten, gab es hier dieses schöne Landgut, wo der Löwenzahn bis an die Tür wuchs, das Gras die Wege fast ganz verwischt hatte. So einsam im Winter, wenn einzig der Nordwind ihm die Mindestbeachtung schenkte. Und da war im Mai, in all jenen 5 lieblichen Maimonaten, niemand, der sich die herrlichen Vogelkirschen und die Unmengen noch herrlicheren Flieders anschaute. Alles leuchtend und blühend. Der wilde Wein mit jedem Jahr wilder, bis schließlich im Oktober das Dach selbst mit blutroten Flechten bekränzt war. Die Eulen und die Eichhörnchen und all die glücklichen kleinen Vögel als Alleinherrscher und keine lebende Seele betrat je das leere Haus. Außer den Schlangen, die sich während jener stillen Jahre daran gewöhnt hatten, wann immer die alte Wirtschafterin die Fenster öffnete, die Südmauer hochzuschlängeln in die Zimmer hinein. All das war hier gewesen. Friede und Glück und ein sinnvolles Leben. Und dennoch war es mir nie eingefallen, hier hinzuziehen. Ich muss staunen, wenn ich zurückdenke, und ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum ich so spät erst entdeckte, dass hier, in diesem entlegenen Winkel, mein himmlisches Königreich lag. Ja, mir kam es nicht einmal in den Sinn, das Landgut wenigstens im Sommer zu nutzen. Ich unterwarf mich stattdessen Jahr aus, Jahr ein, einige Wochen lang einer Sommerfrische an der See, mit all ihren Schrecken. Bis mir endlich im letzten Vorfrühling, ich war aus der Stadt angereist, um die Dorfschule zu eröffnen und streifte anschließend im noch öden und trostlosen Garten herum, weiß Gott, welcher Geruch von nasser Erde oder verfaulendem Laub schlagartig meine Kindheit in Erinnerung rief und all die glücklichen Tage, die ich in einem Garten verlebt hatte. Werde ich diesen Tag jemals vergessen? Es war der Anfang meines wahren Lebens, sozusagen mein Mündigwerden und der Eintritt in mein Königreich. Frühmärz, grauer, ruhiger Himmel und braune, ruhige Erde. Kahl und etwas trist und wahrhaft einsam dort draußen in der Feuchtigkeit und Stille. Doch da stand ich und fühlte dieselbe kindliche Verzückung beim ersten Frühlingshauch. Und die 5 vergeudeten Jahre fielen wie ein Mantel von mir ab. Und die Welt war hoffnungsvoll und ich weihte mich unverzüglich der Natur. Und seitdem bin ich glücklich. Da meine bessere Hälfte Nachsicht walten ließ, vielleicht mit dem Hintergedanken, es tue wohl ganz gut, sich mal um das Gut zu kümmern, willigte sie ein, wenigstens eine Zeit lang dort zu leben. Darauf folgten 6 ganz besonders wonnevolle Wochen, von Ende April bis in den Juni hinein, in denen ich hier allein war, vorgeblich um das Anstreichen und Tapezieren zu überwachen. In Wahrheit ging ich aber nur ins Haus, wenn die Arbeiter es verlassen hatten. Wie glücklich war ich. Niemals seit den Tagen, als ich noch zu klein war für den Unterricht und mit meinem zuckerbestreuten 11-Uhr-Brot auf den Rasen hinausgeschickt wurde, der dicht übersät war von Löwenzahn und Gänseblümchen, niemals habe ich eine so vollkommene Zeit erlebt. Der Zucker auf dem Butterbrot hat seinen Reiz verloren, aber Löwenzahn und Gänseblümchen lieb ich sogar noch leidenschaftlicher als damals. Und niemals könnte ich es mit ansehen, dass sie alle abgemäht würden. Wüsste ich nicht sicher, sie strecken alsbald wieder ihr Gesichtchen nach oben. Genauso keck wie eh und je. Während jener 6 Wochen lebte ich in einer Welt von Löwenzahn und Eitelwonne. Der Löwenzahn bedeckte wie ein Teppich die 3 Rasenflächen. Einst war es Rasen, er ist aber seit langem zur Wiese erblüht, mit allerlei hübschem Unkraut. Und unter und zwischen den Gruppen kahler Eichen und Birken wuchsen scharenweise blaue Leberblümchen, weiße Anemonen, Veilchen und Schaboxkraut. Letzteres entzückte mich besonders mit seinem gefälligen, frohen Glanz, so adrett hübsch und frisch lackiert, als hätten auch bei ihm die Anstreicher ihr Werk getan. Als dann die Anemonen verschwunden waren, tauchten vereinzelt Immergrün und Weißwurz auf, und wie auf einen Schlag erblühten all die Vogelkirschen. Und dann, noch ehe ich mich ein wenig an die Freude über ihre Blütenpracht vor dem weiten Himmel gewöhnt hatte, erschien der Flieder. Ganze Heerscharenflieder, in Büscheln über den Rasen verstreut, zusammen mit anderen Sträuchern und Bäumen längs der Wege, und ein großer zusammenhängender Fliederwall zog sich gleich hinter der Westfassade des Hauses dahin, eine halbe Meile lang, so weit der Blick reichte, und hob sich herrlich gegen den Kiefernhintergrund ab. Als dann auch noch, kurz bevor alles vorbei war, die Akazien ihre Blüten zeigten und 4 große Büsche blasser, silberrötlicher Pfingstrosen unter den Südfenstern aufblühten, war ich so überglücklich, so selig und dankbar, wie ich es gar nicht schildern kann. Meine Tage schienen in einem Traum rosaroten und purpurnen Friedens dahin zu schmelzen. Es gab nur die alte Wirtschafterin und ihr Mädchen im Haus, so dass ich unter dem Vorwand, ihnen nicht zu viel Mühe machen zu wollen, mich meiner, wie meine bessere Hälfte es nennt, Fantasie déréglée bezüglich der Mahlzeiten hingeben konnte, das heißt Mahlzeiten einfachster Art, die sich auf einem Tablett zum Flieder hinausbringen ließen. Und ich lebte, ich erinnere mich, die ganze Zeit von Salat, Brot und Tee. Manchmal tauchte zum Lunch ein zartes Täubchen auf, um mich, wie die alte Dame meinte, vom Hungertod zu retten. Wer, außer einer Frau, hätte sich 6 Wochen lang nur mit Salat begnügt, selbst wenn dieser durch die Gegenwart und den Duft der prachtvollsten Fliedermassen geheiligt war? Ich tat's. Und mit jedem Tag wuchs und gedieh ich mit Gottes Huld, auch wenn ich seitdem etwas gegen Salat habe. Und jetzt, wo ich 3-mal täglich Mahlzeiten im Esszimmer einzunehmen habe, 2 davon mit der obligaten servierenden Dienerschaft, die als unerlässlich für den standesgemäßen Erhalt der Familienehre gilt und in deren Mittelpunkt unweigerlich der Braten steht. Wie oft denke ich da angesichts solchen Zwangs an meine Salattage, 40 insgesamt, und an die Seligkeit des Alleinseins von damals. Und dann die Abende, wenn die Arbeiter alle verschwunden waren, wenn das Haus der Leere und den Echos überlassen war, wenn die alte Wirtschafterin ihre rheumageplagten Glieder ins Bett gepackt hatte und mein Zimmerchen in einem ganz anderen Teil des Hauses zurechtgemacht worden war. Wie widerstrebend verließ ich da jedes Mal die freundlichen Frösche und Eulen, schloss geknickt die Tür zum Garten hinter mir ab und ging durch die lange Flucht von hallenden Südzimmern mit den Schatten, Leitern und dem gespenstischen Durcheinander von Farbkübeln. Dann summte ich eine Melodie und schritt, um mir selbst vorzumachen, ich täte das gerne, betont langsam durch die Empfangshalle mit dem Backsteinboden die knarrende Treppe hinauf, die lange, weiß gekalkte Diele entlang und huschte mit einer letzten Anwandlung von Schrecken in mein Zimmer hinein, und verschloss und verriegelte die Tür doppelt. Im Hause gab es nirgends Klingeln, und ich nahm immer die große Essensglocke mit an mein Bett, damit ich wenigstens Lärm schlagen könnte, falls ein Geräusch mir in der Nacht Angst einjagte. Allerdings, wozu, weiß ich nicht, da niemand mich hören konnte. Das Mädchen schlief in einem anderen Kämmerchen, direkt nebenan, und wir zwei waren die einzigen Lebewesen in dem großen, leeren Westflügel. Sie glaubte ganz offensichtlich nicht an Gespenster, denn ich konnte hören, wie sie auf der Stelle, kaum hatte sie sich hingelegt, einschlief. Auch ich glaube nicht an Geister, mais je les redoute. Aber ich fürchte sie, wie eine französische Dame gesagt hat, deren Bücher Willensstärke ausstrahlen. Die Essensglocke war ein großer Trost. Sie wurde zwar nie geläutet, aber es beruhigte mich, wenn ich sie auf einem Stuhl neben dem Bett sah, denn meine Nächte waren ganz und gar nicht friedlich. Alles war so seltsam und es gab so merkwürdige Knacklaute und sonstige Geräusche. Ich lag gewöhnlich stundenlang wach, aufgeschreckt aus meinem leichten Schlaf durch das Knarren einer Diele und lauschte dem unbekümmerten Schnarchen des Mädchens im Nebenzimmer. Morgens war ich natürlich kühn wie ein Löwe und belustigt über den kalten Angstschweiß der vergangenen Nacht. Und heute, im Nachhinein, finde ich selbst die Nächte von damals herrlich. Ich glich jenen Jungen aus der Geschichte, die in jedem Wind Stimmen hörten und von furchtsamer Freude gepackt wurden. Liebend gern würde ich sie alle nochmals schaudernd erleben, nur wegen der reinen Schönheit eines Hauses ohne Dienstboten und Polstermöbel. Wie hübsch sahen die Schlafzimmer aus, bloß mit neuen freundlichen Tapeten. Manchmal ging ich in die fertigen Zimmer und malte mir alles Mögliche aus über ihre Zukunft und ihre Vergangenheit. Würden die Nonnen, die sie bewohnt hatten, ihre weißgetünchten Zellen wiedererkennen? So heiter mit dem zarten Blumenmuster der Tapeten und dem frischen Anstrich? Und wie erstaunt würden sie sein, dass Zelle Nummer 14 zu einem Badezimmer geworden war mit einer Wanne, groß genug, um eine Sauberkeit des Körpers zu gewährleisten, die der Reinheit ihrer Seelen nicht nachstand. Sie würden das Bad als Teufelsfalle ansehen. Und ich weiß von mir selbst, dass ich erst an dem Tag über meine schwarzen Nagelränder entsetzt war, als ich das Unschuldsweiß meiner Seele zu verlieren begann, indem ich mich mit 15 Jahren in den Gemeindeorganisten verliebte. Vielmehr in den Anblick des Chorrocks, der Adlernase und des feuerroten Schnurrbarts. Das war alles, was ich je von ihm zu sehen bekam, und ich liebte es mindestens 6 Monate lang wie rasend. Als ich nach dieser Zeit einmal in Begleitung meiner Gouvernante ausging, kam ich auf der Straße an ihm vorbei und entdeckte, dass seine nichtamtliche Tracht ein Gehrock war, dazu ein Umlegekragen und ein Bowler. Und aus war's mit der Liebe. Anfangs war jene Gartenglückseligkeit vollkommen, denn meine Gedanken waren erfüllt von dem Frieden und der Schönheit um mich herum. Dann erschien auf einmal er, der das Recht hat zu erscheinen, wann immer er will, und schalt mich, dass ich nie geschrieben hatte. Und als ich ihm sagte, ich sei buchstäblich zu glücklich gewesen, um ans Schreiben zu denken, fasste er es wie eine herabsetzende Bemerkung auf, dass ich auch allein glücklich sein konnte. Ich führte ihn auf den neu angelegten Wegen durch den Garten, zeigte ihm die Akazien und die Fliederherrlichkeit. Und er sagte, es sei der reinste Egoismus, dass ich mich amüsierte, wenn weder er noch die Sprösslinge bei mir seien und dass der Flieder tüchtig gestutzt werden müsse. Ich versuchte ihn zu besänftigen, indem ich ihm mein Abendessen aus Salat und Toast anbot, das bei unserer Rückkehr schon am Fuß der kleinen Verandatreppe bereitstand. Aber nichts besänftigte den Grimmigen, und er sagte, er fahre auf der Stelle zurück zu seiner vernachlässigten Familie. Das tat er auch. Den Rest meiner kostbaren Zeit störten Gewissensbisse, zu denen ich recht oft neige, wann immer mich die Lust anwandelte, einen Freudensprung zu tun. Jedes Mal, wenn es mir in den Beinen zuckte, mir den Garten anzuschauen, lief ich zu den Anstreichern. Ich trottete beflissen in den Gängen hin und her, kritisierte, machte Vorschläge und erteilte Anordnungen. An einem einzigen Tag mehr als in der ganzen vergangenen Zeit. Ich schrieb regelmäßig Briefe und schickte Grüße. Aber es gelang mir nicht, mich vor Sorge und Sehnsucht zu verzehren. Was soll man denn machen, wenn das Gewissen ruhig und die Leber in Ordnung ist und die Sonne scheint?